Letzte Teil unserer Predigtreihe aus der Apostelgeschichte. Letzte Woche haben wir von einem enormen Gemeindewachstum gehört. Die erste Gemeinde in Jerusalem wächst. Menschen werden geheilt, werden frei von unreinen Geistern. Tausende kommen zum Glauben. Die Gemeinde teilt alles miteinander, genießt hohes Ansehen in der Stadt bei allen Leuten. Menschen strömen aus dem Umland nach Jerusalem, weil sie das sehen wollen von den Dingen, die sie gehört haben. Und wo Petrus auch nur hinkommt, haben wir gehört, trugen sie die Kranken raus auf die Straßen und Plätze in der Hoffnung, sein Schatten würde auf sie fallen und sie würden dadurch geheilt werden. So viel Erfolg, so viel sichtbares Wachstum des Reiches Gottes, das bleibt nie unbemerkt. Die Leute sehen es in der Stadt und der Feind schläft auch nicht. Der Teufel, jeder geistlichen Aufbruch, den hat er fest im Blick, denn das ist für ihn gefährlich. Da geht Einfluss für ihn verloren, da geht Herrschaftsgebiet verloren. Und so sucht er immer nach den Schwachstellen im geistlichen Aufbruch. Danach, wo kann ich dazwischen kommen, wie kann ich die auseinanderbringen, wie kann ich die Sache blockieren und lähmen. Und es gibt prinzipiell immer zwei Wege dafür. Der erste Weg ist, ich sprenge die Einheit der Sache. Wir hatten das letzte Woche gehört, die griechischsprachigen Witwen hatten sich benachteiligt gefühlt. Und wenn die Apostel nicht gut damit umgegangen wären, hätte das zum Spaltpilz werden können. Nachdem diese Front innen geschlossen worden war, sie das geklärt hatten und es also nicht funktioniert hat, nimmt er die Gläubigen unter Attacke von außen. Liebe Geschwister, es finden sich immer Leute, die willig sind, Christen und die Gemeinde zu attackieren. Wenn der Feind jemanden sucht, die sich instrumentalisieren lassen, und meistens benutzt er Dinge, die sowieso schon in uns schlummern. Und hier an dieser Stelle benutzt er Neid und Missgunst. In Klammern gesagt, immer Vorsicht vor Neid und Missgunst, wenn es in dir entsteht, wenn du spürst, dass andere das motiviert und treibt. Vorsicht mit Neid und Missgunst. Wir sind in Apostelgeschichte 5. Ich habe heute drei verschiedene Textblöcke zusammengestellt, die ich letzte Woche auch ausgelassen habe, um Dinge damit deutlich zu machen. 5, Vers 17. Diese Geschehnisse, nein, 5, Vers 7, das, was wir letzte Woche gehört hatten, weckten den Neid des Hohenpriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Neid, Eifersucht, Missgunst, schlechte Ratgeber, eine schlechte Motivation. Vers 18. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Was machen sie hier? Diesen Menschen ist von Gott Macht anvertraut worden, aber sie gebrauchen diese Macht für ihre ureigensten Interessen. Das nennt man dann Machtmissbrauch. Ich benutze Macht, die mir anvertraut ist, zu anderen Zwecken als zu denen sie bestimmt ist. Die Apostel landen innerhalb weniger Tage und Wochen zum zweiten Mal im Gefängnis. So wie wir es vor zwei Wochen von unserem indischen Bruder gehört haben. Die Dinge sind nicht wirklich neu. Für die Betroffenen ist es aber immer wieder hart. Sie wussten um die Gefahr. Wenn sie von Jesus reden, können sie im Gefängnis landen. Sie haben trotzdem nicht geschwiegen. Die Apostel wissen in diesem Moment, als sie ins Gefängnis wandern, nicht, wie es weitergehen wird. Für uns ist das ja immer entspannt, dass wir die Geschichten kennen und von hinten lesen. Aber so ist es ja nicht für den, der drinsteckt. Der muss die Sache immer von vorne erleben. Und man weiß noch nicht, wie es ausgehen wird. Aber sie sind voller Vertrauen auf ihren großen Gott. Vers 19. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel heraus. Na, das ist doch genau die Lösung, die wir uns doch eigentlich immer in Schwierigkeiten wünschen. ich komme in Schwierigkeiten, ich bete und der Herr greift prompt ein. Schickt seine Engel, holt mich raus, löst das Problem auf. Das ist so ein bisschen so wie unser Idealbild davon, wie Gott es doch bitte schön machen soll. Und auch noch so wunderbar, der Engel kommt und öffnet alle Türen und die Wärter sehen sie nicht und sie können einfach so verschwinden. Vor, ist jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren her, hatten wir einen chinesischen Gast in der Gemeinde, Bruder Yun. Vielleicht hat mancher von euch sein Buch gelesen auch. Und er hat ja genau das beschrieben, nicht in der ersten Nacht, sondern noch einer ganzen Reihe von Jahren im Gefängnis, wie er erlebt hat, dass in der Nacht auf einmal die Türen sich geöffnet haben, die Wächter es nicht gesehen haben und er durch alle verschiedenen Türen dieses Gefängnisses durchgehen konnte, bis er völlig überraschend draußen stand, ihm die Türen geöffnet worden waren. Also die Apostel kommen wieder frei. Vers 20. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, der Engel, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Warum waren die im Gefängnis? Weil sie die Botschaft Gottes verkündet hatten. Was sollen sie machen? Geht wieder hin, macht genauso weiter. Gut kann man sagen, der Engel ist ja mit uns, zur Not holt er uns wieder raus aus dem Gefängnis. Aber naja, wahrscheinlich gab es schon so eine kleine Hemmschwelle zu sagen, okay, jetzt genauso weitermachen, wir haben uns gerade an der Freiheit gefreut. Aber die Apostel sind ja nicht zuerst an ihrem eigenen Wohlergehen orientiert oder deswegen auf der Erde. Sagt er dazu Amen? Das ist schon zögerlich. Weil wenn es die Apostel nicht zu ihrem eigenen Wohlergehen nur auf der Erde waren, kann man ja die Linie weiter ausziehen. Wozu bist du auf der Erde? Nur zu deinem eigenen Wohlergehen? Oder womöglich, damit das Reich Gottes gebaut wird und der Herr verherrlicht wird? Schön, wenn die zwei Sachen zusammenfallen. Wir stellen uns das ja immer so vor. Mein Wohlergehen und das Wohlergehen des Reich Gottes, da passt doch kein Blatt dazwischen, oder? Aber wir alle ahnen schon, nicht immer ist das deckungsgleich. Nicht immer ist das, was wir uns vorstellen, was Wohlergehen heißt, das, was Gott sich darunter vorstellt, was jetzt das Richtige ist. Aber wir alle sind seine Repräsentanten auf dieser Welt. Und er hat einen Plan für diese Welt, für diese Gemeinde, für jede Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Und diese Apostel sollen weitermachen wie bisher. Er sagt, geht in den Tempel und predigt. Die Gefahr ist natürlich, sie landen prompt wieder im Gefängnis. Aber sie sollen eben auch sich nicht einschüchtern lassen. Wisst ihr, das ist ein bisschen wie wenn du einen Autounfall hattest. Da ist es auch schlecht zu sagen, ach, jetzt fahre ich mal ein halbes Jahr kein Auto mehr, bis ich den Schock unter den Füßen habe. Sondern es hilft nur zu sagen, setz dich direkt wieder rein. Lass nicht zu, dass sich das verfestigt. Du bist vorher auch ohne Unfall gefahren. Und die Apostel sollen direkt weitermachen von dem, was ihr Auftrag ist. Vers 21, die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Die Apostel sind Männer des Glaubens, das heißt, sie vertrauen auf Gott. Und sie tun das, was er ihnen aufträgt. Meine kleine Zwischenfrage an euch, machst du das auch so? Bist du auch eine Frau, ein Mann des Glaubens, die Gott völlig vertraut und seinen Anweisungen folgt? Die Apostel sind früh am Morgen eben wieder im Tempel, wahrscheinlich direkt, als die Tempelpforten öffneten, und erzählen von Jesus und vom Reich Gottes. Und da ist diese wunderbare Gleichzeitigkeit. Gott liebt das manchmal. Die sind im Tempel und predigen. Währenddessen kamen die hohen Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen. Vor den Türen standen die Wachen, aber als wir sie aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Wenn sie Christen gewesen wären, hätten sie gedacht, oh, ich habe die Entrückung verpasst. Schon zum Schmunzeln, wie Gott diese mächtigen und einflussreichen Männer völlig ratlos lässt. Wie Gott sie mit den Grenzen ihrer eigenen Möglichkeiten konfrontiert. Es gibt keine natürliche Erklärung. Alles wurde eingehalten, Gefängnisprotokolle sind da, Wachen sind da, alles ist zu. Keiner hat jemanden kommen und gehen sehen. Jedem ist klar, es geht hier nicht ganz mit rechten Dingen zu. Es ist ein Wunder und es führt sie weiter ins Staunen. Nein, es führt sie weder ins Staunen, noch ins Nachdenken, noch ins Loben. Nur in die Ratlosigkeit. Vers 25, doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch vor, die Männer, die ihr habt ins Gefängnis bringen lassen, stehen im Tempel und lehren das Volk. Also das, was man gerade verhindern wollte, geht schon wieder los. Sofort machten sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Apostel zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, die Menge könnte sich steinigen. Es wird hier ganz, ganz deutlich, das Volk ist nicht der gleichen Meinung wie der Hohen Rat. Sie hören denen gern zu, sie erleben gerne diese Wunder. Und es ist sogar so, dass die Wache Angst hat, es könnte für uns gefährlich werden, wenn wir die jetzt gewaltsam hier verhaften und einfach abführen. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, Vers 27, wo der Hohepriester sie vor der versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Genauso ist es. Der Hohe Rat, die oberste jüdische Behörde, hat den Aposteln ein Lehrverbot erteilt. Ihr dürft nicht mehr im Namen von Jesus predigen und reden. Die Apostel hatten ja auch direkt gesagt bei ihrer letzten Verhaftung, daran werden wir uns nicht halten. Statt zu schweigen, wie es verordnet war, ist es sogar schlimmer geworden. Ganz Jerusalem redet darüber. Die ganze Stadt ist voll davon. Das geht ihnen natürlich ziemlich gegen den Strich. Aber stellt euch das vor, die ganze Stadt ist erfüllt von dieser Lehre. Das ist Tagesgespräch. Mensch, wenn das doch in Heidelberg auch so wäre. Wenn das Evangelium Tagesgespräch wäre, die Leute da zusammenstehen und drüber reden, wie ist das mit diesem Jesus? Wer ist gestern schon wieder geheilt worden? Wo ist einer befreit worden von Dämonen? Statt zu schweigen, predigen die Apostel. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, wir wissen gar nicht genau, wer diesmal dabei ist. Die anderen Apostel scheinen mehrere zu sein, nicht nur Johannes wie beim ersten Mal. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sehr bekannter Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein ganz wichtiger Grundsatz für jeden Christen. Und das begrenzt immer alle Gehorsam gegenüber Menschen. Das fängt ja ganz klein an, ganz praktisch. Da heißt doch im 5. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Diesem Vater- und Mutter-Ehren ist eine Grenze dadurch gesetzt, wenn es dem widerspricht, was Gott von uns will. Lügen oder betrügen oder stehlen für die Eltern? Nein. Manchmal harte Prozesse, das soll jemand weggehen, gerufen von Gott in die Mission. Und die Eltern haben ganz hart daran zu knabbern, dass das Kind jetzt so weit weggeht, die Enkel irgendwo ganz anders aufwachsen. Menschlich verständlich, natürlich. Keiner mag das gern. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was ist mit dem Staat? Wir sollen uns seinen Anordnungen gehorchen und unterordnen. So steht es an verschiedenen Stellen der Bibel. Aber die Grenze ist immer gesetzt, wenn es gegen Gottes Gebote geht, gegen seine Weisungen geht. So war das ja im Dritten Reich. Der Staat hat gesagt, ihr müsst das machen. Aber eigentlich hätte jeder Christ sagen können, nein, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du hast kein Recht, das von mir zu fordern. Es gibt einen höheren Herrn, eine höhere Instanz, Juden auszugrenzen, Juden umzubringen. Es ist Gottes auserwähltes Volk. Und er hat gesagt, du sollst nicht töten. Wir wissen nicht, was uns in der Zukunft erwarten wird. Aber wir könnten es uns vorstellen. Es könnte so kommen in unserem Land, dass wir irgendwann nicht mehr sagen dürfen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist ja intolerant. Dieser Wahrheitsanspruch, dieser Absolutheitsanspruch. Sollen wir dann schweigen? Die Apostel sprechen weiter. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn habt ans Kreuz schlagen lassen. Wollt ihr uns verantwortlich machen für seinen Tod? Die Apostel nehmen kein Blatt vor den Mund. Ihr habt ihn umgebracht. Vor Gericht nicht die beste Taktik, um rauszukommen. Die Apostel sind nicht zimperlich. Es geht ihnen nicht um ihr eigenes Wohl. Die Wahrheit muss raus. Ihr habt Jesus umgebracht, ihr habt ihn kreuzigen lassen und er ist auferstanden. Sie reden weiter. Gott hat ihn erhört, hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Voller Fokus auf Jesus. Vers 32. Wir sind Zeugen für all das. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie stehen vor Gericht. Sie sind eigentlich angeklagt. Ihr habt euren Mund nicht gehalten. Und sie drehen den Spieß um und sagt, ihr habt Jesus getötet. Ihr seid schuld an seinem Tod. Wir sind Zeugen. Also aus den Angeklagten werden die Zeugen. Aus den Anklägern werden die Angeklagten. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hatten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Kann man sich vorstellen. So macht man sich keine Freunde im Hohen Rat. Aber es gilt eben auch immer, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie scheuen die Konfrontation nicht. Sie wissen, welchen Preis es bedeuten kann. Die Zuhörer kochen hoch vor Zorn, wollen die Apostel töten. Da erhob sich eines der Ratsmitglieder, ein Pharisäer namens Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk im hohen Ansehen stand. Gamaliel beantragte, dass die Angeklagten für einen Moment aus dem Saal geführt würden. Ihr müsst jetzt wissen, Gamaliel war nicht irgendein Rabbi, sondern er war ein Enkel von Rabbi Hillel, mit einer der zwei, kann man fast sagen, wichtigsten Rabbiner der ganzen letzten 2000 Jahre und länger. Und er hat so eine Schule gegründet in Jerusalem und sein Enkel Gamaliel leitete zu dieser Zeit diese Schule. Er war vermutlich der wichtigste und bekannteste Lehrer und Rabbi seiner Zeit, in seiner Generation. Der Mann hatte den größten Einfluss von allen, ein besonderer Rabbi. Und dann sagte er zu den Versammelten, Vertreter unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Und dann nimmt er einige Beispiele aus der Vergangenheit und sagt, es gab in der Vergangenheit einen Aufstand von einem Teudas. Er wurde getötet, all seine Anhänger haben sich zerstreut. Danach trat ein weiterer auf, Judas der Galiläer, zog eine Menge von Leuten an, machte einen Aufstand. Er wurde getötet, die Leute haben sich zerstreut. Daher rate ich euch für diesen Fall auch, lasst die Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nur Menschenwerk ist, wird es von selbst zugrunde gehen. Ein sehr kluger Rat einerseits, weil er sagt, Menschenwerk in geistlichen Fragen hat keinen Bestand. Das geht von selbst, das erledigt sich von selbst. Ihr Lieben, das gilt übrigens auch für jede Gemeinde und Kirche. Was nur Menschenwerk ist, das erledigt sich von selbst. Da geht die Zeit drüber weg. Es ist sehr gefährlich heute für die Kirchen im Westen, gerade für die Großkirchen. Vieles ist eben nur Menschenwerk. Aber was der Rabbi Gamaliel völlig unterschätzt ist hier, bei Menschenwerk ist es so. Aber wenn Mächte und Gewalten am Werk sind in einer Sache, dann muss es nicht so sein, dass die untergeht. Die kann auch Kraft entfalten, die zerstörerisch ist, die zersetzend ist. Antisemitismus, Rassismus, die ganze Nazi-Ideologie, die haben sich nicht einfach von selbst erledigt, sondern es musste sehr aktiv bekämpft werden. Das ist auch heute so. Das sind Mächte und Gewalten, da reicht es nicht zu sagen, das erledigt sich von selbst. Es steckt eben mehr dahinter als nur die Ideen von Menschen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, noch einmal Rabbi Gamaliel, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Klug und wahr, wer gegen Gott kämpft, wird im Letzten verlieren. Das mag erst mal gelingen, aber das wird sich nicht durchsetzen. Die Sache wird nicht alt werden. Der Rat lässt sich überzeugen, sie wollen am Ende nicht gegen Gott kämpfen. Sie lassen also die Möglichkeit offen, es könnte doch was dran sein. Die Weisheit des Rabbi Gamaliel bewahrt sie davor, gegen Gott zu kämpfen. Gamaliel ist heute von den Juden verehrt und bewundert. Es gibt auch alte Nachrichten, Rabbi Gamaliel, schon aus dem ersten Clemensbrief, sei später Christ geworden. In der katholischen orthodoxen Kirche wird folgerichtig Gamaliel als Heiliger verehrt. Aber es bleibt unklar, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber für uns ist es auch kein Problem. Ein großer Rabbi kann auch Rabbi sein und bleiben und trotzdem erkennen und sagen, Jesus, das ist der Messias. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie frei, nein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen von Jesus in der Öffentlichkeit zu reden, dann ließ man sie gehen. Denen soll es ja nicht zu gut gehen. Man ließ sie erstmal kräftig auspeitschen. Normalerweise waren 40 Peitschenhiebe, die Juden waren vorsichtig, das, was im Gebet stand. Man hat also immer 40 Peitschenhiebe, weniger 2 gegeben, weil man wollte ja nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Eines und ein zweiter weniger war der Sicherheitsabstand, dass man auf keinen Fall auf 41 kam. Aber auch 38 Peitschenhiebe sind unangenehm, schmerzhaft, verletzend, reißen den Rücken auf, hinterlassen Narben und Wunden. Wie Verbrecher werden sie behandelt, die Apostel. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig erachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Voller Freude darüber, dass man sie ausgepeitscht hatte. Also ich würde denken, wenn uns das passieren würde, wir würden doch sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Mein Rücken schmerzt, der wird nie wieder so schön sein wie früher. Ich werde Narben davon tragen, es wird ziehen. Und warum? Warum ich? Diese Ungerechtigkeit. Und die sagen, danke Jesus. Wir sind würdig. Du hast uns für würdig erachtet, dass wir so leiden, wie du gelitten hast. Wir sind dir ähnlicher geworden, indem wir diesen Weg gehen mussten. Und unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel, in und Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Die lassen sich einfach nicht beirren. Bedrängen, kirre machen. Jeden Tag erzählen sie von Jesus und vom Reich Gottes. Yeshua HaMashiach. Jesus ist der Messias. Wir springen jetzt etwas im Text. Wir haben jetzt die Geschichte der Apostel gehört und wie es ihnen gegangen ist mit dieser Verfolgung. Ich habe das extra so zusammengeordnet, weil es kann immer auch ganz anders ausgehen. Wir sind in Kapitel 7, Vers 8. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanos unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Es ist einer der sieben Diakone, wir hatten letzte Woche davon gehört, und direkt danach, nach der Berufung, kommt dieser Vers. Der Stephanos ist nicht nur jemand, der die Essensausgabe für die Witwen und Waisen ordnet, sondern er predigt auch öffentlich und erzählt von Jesus. Er ist bekannt in der Stadt wegen seiner sehr geschickten und vollmächtigen Verkündigung. Und auch das zieht Widerstand auf sich. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du aus dem Schatten der Verborgenheit bereit bist, herauszutreten und für Jesus Farbe zu bekennen, dann erwarte nicht, dass alle dir Beifall klatschen, sondern erwarte, dass es Widerstand geben wird. Und Widerstand ist kein schlechtes Zeichen. Widerstand ist kein schlechtes Zeichen. Amen. Weil es zeigt, du machst einen Schritt, der wesentlich ist. Solange du keinen Widerstand hast, darfst du relativ sicher sein, dass dich die Gegenseite als harmlos einstuft. Unwesentlich. Kommt nicht drauf an, was der oder die macht. Wo der Widerstand wächst, ist auch klar, du gehst in etwas hinein, was Folgen hat. Es regte sich Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria, aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagogen fingen Streitgespräche an mit Stephanos. Vermutlich eine griechischsprachige Synagogengemeinde, freigelassen, also Leute, die vermutlich Sklaven waren, die hier argumentativ gegen Stephanos vorgehen. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Der Mann hat Vollmacht. Erfüllt vom Heiligen Geist spricht er, und er macht argumentativ die anderen platt. Da bleibt nichts mehr zu sagen. Auf normalem Weg mit Diskutieren, mit Reden, haben sie keine Chance. Die Weisheit, die aus Stephanos rauskommt, ist zu stark. Mensch, was wäre das, wenn wir auch so unterwegs wären? Mit so einer Weisheit, mit so einer Vollmacht und Kraft. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung verbreiteten, Stephanos hätte lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Liebe Geschwister, wenn man dir so nicht beikommen kann, wie wird es dann weitergehen? Mit Lügen, mit Verleugnung, mit falschen Zeugen. Das war bei Jesus so, das war bei Stephanos so. Wir haben das von unserem Bruder aus Indien gehört, diese Zeitungsartikel, alles erstunken und erlogen, nur um ihn und die Gemeinde in Misskredit zu bringen. Das ist verletzlich und schmerzend, aber es ist eines der Mittel, wie der Feind versucht, das Evangelium unschädlich zu machen. Dich aus dem Verkehr zu ziehen, dich zu blockieren, weil du dich so darüber aufregst und so verletzt bist. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanos aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Nichts als Lügengebäude. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Genau wie bei Jesus, gekaufte Zeugen. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanos, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Völlig verrückt. Sie sehen, der Mann ist nicht ganz normal. Es führt zu keinerlei Reaktion an Umdenken. Stephanos erhält die Gelegenheit, sich zu verteidigen, und er verteidigt sich. Er fängt eine voluminöse Rede an, die werde ich auslassen. Der fängt nämlich bei Adam an und bei Abraham an und erzählt die ganze Geschichte des Volkes Israel, wie Gott mit ihnen war. Und alle sitzen da, die hohen Herrschaften sagen, Amen, 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 gut gesprochen, Mann. Eine ganze Zeit lang geht das so, alles ist richtig. Wir springen an das Ende davon. Und dann sagt er nämlich, aber ihr lasst euch ja nicht belehren. Nachdem er die ganze Geschichte des Volkes Israel ausgebreitet hatte. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten in euren Herzen, taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Da greift er mal richtig in die Vollen. Viel Heftigeres kann man einem Gläubigen nicht sagen, einem jüdischen Gläubigen. Unbeschnitten meint, du gehörst nicht zu Gottes Volk, du bist draußen. Ihr widersetzt euch dem Heiligen Geist und seid taub für Gottes Reden. Ich glaube, das ist genau das, was du dir wünschst, dass das ein anderer dir sagt. Du widersetzt dich doch ständig dem Heiligen Geist und bist taub für Gottes Reden. Es ist nicht so richtig schmeichelhaft unter Gläubigen. Es ist das, was uns entweder ganz heftig zum Nachdenken bringt oder auf die Palme bringt. Weil der andere spricht mir meinen Glauben ab. Er sagt, du machst es nicht richtig. Viel schlimmer geht es nicht. Dann sagt er, eure Vorfahren haben die Propheten verfolgt und ihr verfolgt sie ganz genau. Sie haben sie getötet und sie haben das Kommen des Gerechten angekündigt und den Gerechten selbst habt ihr ermorden lassen. Das ist eigentlich genau das, was vorher schon Petrus und Johannes und die anderen Apostel auch vor dem Hohen Rat gesagt hatten. Ihr habt ihn umgebracht. Auch damals hatte er das den Hohen Rat schon auf die Palme gebracht und sie wollten sie töten. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel Gottes haben es euch im Auftrag überbracht, aber ihr befolgt es nicht. Also das ist für einen Juden so, wie wenn ich euch sagen würde, für dich ist die Gnade nichts. Es geht um den Kern ihres Glaubens. Die Tora von Gott bekommen, sie befolgen sie nicht. Dieser Vorwurf bringt das Fass endgültig zu überlaufen. Es ist ihre Identität, die Tora, ihr größter Schatz, ihr gemeinsamer Nenner. Aber auch Jesus hat das ja ihnen vorgeworfen und gesagt, ihr habt die Tora, ihr haltet sie äußerlich ein, aber ihren Sinn habt ihr verdreht und haltet ihr eben nicht ein. Wut und Emotionen gehen mit den hohen Herren vollkommen durch. Dieses Reden von Jesus und vom Heiligen Geist, das erzeugt einen irrationalen, harten Widerstand. Und so ist es. Das Wort Gottes, wenn es lebendig weitergesagt wird, wenn da von Jesus und vom Heiligen Geist gesprochen wird, das erzeugt Scheidung. Die einen sind interessiert, sagen, ich will mehr. Und bei den anderen gibt es einen harten, völlig irrationalen Widerstand. Sagen, weg mit, will ich nicht, was ist das? Vielleicht habt ihr es erlebt mit Leuten. Vielleicht hast du es selbst auch schon in dir erlebt. Es kommt hier zur Konfrontation mit Mächten und Gewalten mit dem Reich Gottes. Stephanus aber, Vers 55, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn dort sei die Herrlichkeit Gottes. Er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ist doch Wahnsinn. Der Mann ist überhaupt nicht auf seine Ankläger ausgerichtet, sondern ganz fokussiert auf Gott und auf sein Reich. Er sieht die Herrlichkeit von Jesus. Mitten in dieser ganz schlechten Atmosphäre hat er eine Vision. Sieht hinüber in die unsichtbare Welt. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Er plaudert seine Vision auch noch aus. Vom Heiligen Geist geführt, der offene Himmel und Jesus an der rechten Seite Gottes. Ein heiliger Moment, eine dichte geistliche Atmosphäre und der Hohe Rat merkt nichts davon. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder auf, hielten sich die Ohren zu, alle stürzten sich auf ihn, schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus, legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann namens Saulus nieder. Die Ratsmitglieder wollen ihn töten. Ganz verrückt. Sie halten sich an ihre jüdischen Regeln. Wer muss zuerst die Steine werfen? Sie springen raus aus dem, was eigentlich das römische Gesetz sagt, denn sie dürfen gar keinen töten. Jesus, haben wir das gleiche Jahr gesehen, erst wenige Wochen vorher, durften sie auch nicht. Die Wut ist so groß, dass sie sogar dieses Gesetz der Römer missachten. Und jetzt, meine lieben Geschwister, warum greift Gott nicht ein? Wo ist der Engel Gottes bitteschön in dieser Situation? Der die Steine auffängt, der den Stephanus an eine andere Stelle versetzt, wie er den Philippus versetzt hat. Wir wissen doch, Gott könnte eingreifen und helfen. Hat es ja vorher auch gemacht durch den Gamaliel und durch den Engel. Warum tut das manchmal und andermal nicht? Ist er nicht zuverlässig? Ist das mit der Nachfolge russisches Roulette? Wenn du Pech hast, ist es eben passiert. Wo ist Gott in dieser Situation? Warum lässt der Stephanus hängen? Er lässt ihn gar nicht hängen. Ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten des Vaters. Sein Weg ist anders. Das hängt an unserem Verstehen. Es ist Gottes Plan, dass Stephanus sieht, dass er bezeugt. Und denkt dran, was die Apostel gesagt hatten. Sie haben sich gefreut, dass sie gewürdigt waren, dass sie geschlagen wurden um Jesu Namen willen. Und Stephanus wird hier gewürdigt, der Erste zu sein, der den gleichen Weg geht wie Jesus. Der für seinen Glauben mit seinem Leben einsteht und dafür bezahlt. Und Stephanus erwartet Gutes. Er sieht den Himmel offen und in wenigen Augenblicken wird er dort sein. Und es nicht nur einen kleinen Moment sehen, sondern in der Fülle sehen. Ein letztes Moment macht noch ganz klar, Stephanus ist im Frieden mit Gott. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, Herr, nimm meinen Geist bei dir auf, so wie Jesus selbst gebetet hat. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Zitat aus Psalm 31, Vers 6. Steine prasseln auf ihn, Schmerzen, Schläge, Blut. Und er ist völlig ausgerichtet auf Jesus. Nimm meinen Geist. Oh, ich wünsche mir, falls wir in so eine Lage kommen, dass der Heilige Geist uns so füllt, dass wir auch so reagieren können. Und nicht im Warum stecken bleiben. Er sank auf die Knie, rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Das ist übermenschlich, weil es ist Geist Gottes in ihm. Kein Wort von Hass, von Rache. Er verflucht sie nicht, er spricht keinen Fluch über seinen Mördern aus, sondern er bittet den Vater für seine Feinde. Herr, rechne ihn die Sünde nicht an. Wie kann er das tun? Nicht aus der eigenen Kraft, sondern nur, weil Gottes Geist ihn formt und ihn erfüllt. Liebe Geschwister, wie schwer tun wir uns oft, so kleine Dinge zu vergeben. Noch kleinere zu vergeben, etwas größere zu vergeben. Erst recht, wenn es um Feinde geht, die gegen uns sind, wenn es um Feinde geht, die gegen das Evangelium sind. Lasst uns ernst machen mit der Aufforderung von Jesus, der gesagt hat: Liebet eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, flucht nicht zurück, hasst nicht zurück. Du meinst, das ist zu viel verlangt? Du hast recht. Es ist zu viel verlangt von dir und auch von mir. Das kriegen wir nicht alleine auf die Reihe. Das ist auch nicht von uns erwartet, sondern Gott sagt: Lasst euch füllen von mir, gebt dem Geist Raum in mir, lasst euch reinigen und verändern, lebt Tag und Tag in mir. Das ist der Schlüssel für all diese Berichte, die wir in der Apostelgeschichte gehört haben. Dass die Gemeinde wächst, dass Zeichen und Wunder geschehen ist, dass der Heilige Geist Raum hat, sie sich als Gefäße zur Verfügung stellen, Kraft Gottes anzapfen und wirken lassen. Den Heiligen Geist hineinlassen in ihre Lebenspraxis. Lasst es uns doch zum Ziel machen, zu sagen: Wir wollen leben wie sie, denn wir wollen das erleben, was sie erlebt haben. Das Reich Gottes in unserer Mitte, wie es sich zeigt, wie es durchbricht und wächst. Und wir wissen, es hat auch etwas mit Widerstand zu tun, mit Anfechtung. Und wir wissen, es wird nicht immer den Engel geben, der uns aus allem raushaut. Und trotzdem im Glauben zu bleiben: Der Herr ist gut und er hat gute Wege mit mir und er macht keine Fehler. Amen.